NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohrmann. Wir reden heute Abend über die Rente, über Ihre Rente. Ein Zitat unserer Bundesarbeitsministerin. Damit die Rente sicher ist, müssen wir sicherlich noch etwas tun. Wir fragen heute Abend einmal, wie sicher ist sie denn, die Rente, und was ist zu tun? Sprich, brauchen wir eine Rentenreform? Dahinter steht auch die Frage, ist eigentlich die staatlich geförderte Riester-Rente gescheitert und wie steht es um die Betriebsrenten? Also, wir reden heute Abend über die Rente, über Fakten, über Prognosen und auch über Rentenmodelle. Ich bin sicher, ab einem gewissen Alter macht sich jeder seine Gedanken. Wie wird das eigentlich? Wie viel Rente bekomme ich? Wie viel kriege ich eigentlich? Wie kann ich dann leben? Vielleicht haben Sie eine Idee, was sich an der Rente ändern sollte, abgesehen von der Höhe natürlich. Aber vielleicht haben Sie eine Idee einer Rentenreform. Dann rufen Sie uns an 08000 441 777.
Es ist ein Unding, dass ein Mensch, wenn er 40 Jahre gearbeitet hat, zu einem Durchschnittslohn von 2.100 Euro dann letztlich nur eine Rente bekommt, die zum Leben nicht reicht. Das kann nicht sein. Das müsste schon geändert werden.
Die Prognosen, die kennt man ja schon länger, aber solange es einem im Moment noch persönlich gut geht, macht man sich da jetzt zwangsläufig nicht so viel Gedanken.
Ich habe schon viele Vorsorgen getroffen. Ich mache auch Riester-Rente und habe mich jetzt gerade wieder mit meiner Betriebsrente beschäftigt und auch noch geguckt, was privat noch möglich ist. Und ja, ist schon ein Thema für mich.
Sicherlich die Rentenanpassung in letzter Zeit, ich glaube 5%, klingt natürlich für unsere Generation ein bisschen ungerecht. Aber es liegt an unserer Generation, die Pyramide so zu gestalten, dass für uns auch noch Rentenzahler da sind.
Ja gut, ich sag mal, eine Reform müsste da schon irgendwie gemacht werden. Im Prinzip müssten die Gehälter höher sein, damit man sich mehr privat irgendwie absichern kann.
Ich denke, es gibt eine Reform sowieso. Die Rente wird zu einer Staatsrente umfunktioniert werden müssen.
Wir werden nicht reagieren, weil wir leben jetzt und wir leben heute und wir wissen nicht, wie alt wir werden. Und haben gesagt, im Notfall kaufen wir uns einen kleinen Wohnwagen und wohnen im Wohnwagen in Spanien oder irgendwas.
So kann man es natürlich auch machen, im Wohnwagen in Spanien leben. Nein, Spaß beiseite. Wir reden heute Abend über die Rente, fragen, reicht die Rente? Und es gibt sicherlich einen Streit um die Altersvorsorge, streiten Sie ruhig mit. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Markus Hoffmann ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Abteilungsleiter Sozialpolitik. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Herr Hoffmann, was wissen Sie, wie lange werden Sie arbeiten, wie alt sind Sie, wenn Sie in Rente gehen?
Ich gehe davon aus, dass nach geltendem Recht ich mit 67 Jahren in Rente gehen kann.
Haben Sie mal gerechnet, wie viel dann so auf Ihrem Konto monatlich eintrudeln wird?
Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht konkret ausgerechnet, aber ich bin vergleichsweise zuversichtlich, dass gesetzliche Rente plus meine betriebliche Altersvorsorge mich nicht in bittere Armut stürzen wird persönlich, weil ich eben noch eine relativ gute Kombination habe. Weiß aber natürlich auch, dass bei dem sinkenden Rentenniveau auch ich davon betroffen sein werde, wie jeder Beschäftigte, und muss eigentlich dann auch noch mal konkret an meinem eigenen Fall nachrechnen.
Mhm. Sind Sie unruhig?
Nein.
Gut, der zweite im Bunde heute Abend ist Dr. Johannes Geier. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Geier.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Auch an Sie die Frage. Wissen Sie, wie lange Sie arbeiten werden und was Sie dann an Rente bekommen?
Ich denke, auch für mich gilt das Rentenalter 67. Ob ich vorher rausgehe, das weiß ich heute noch nicht. Ich habe eine ungefähre Vorstellung von meinem erwarteten Rentenanspruch. Ich bin ebenfalls betroffen von der Niveauabsenkung. Habe also auch noch Zusatzsysteme, in denen ich eine Rente erwarte. Mhm. Aber was das am Ende genau wird, habe ich grob.
Ja, kriegen Sie einen Schreck, wenn Sie von der Bundesversicherungsanstalt die Post kriegen?
Ich kriege keinen Schreck.
Kriegen keinen Schreck. Gut. Peter Weiß ist der Politiker in der Runde. Er ist Mitglied des Bundestages, gehört der CDU an und ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Guten Abend, Herr Weiß.
Guten Abend.
Herr Weiß, Sie mag ich gar nicht fragen. Sie sind auf sicherer Seite, weil Sie Bundestagsabgeordneter sind, oder?
Jetzt lasse ich mal den Bundestagsabgeordneten weg. Davor habe ich ja auch ganz genau als Arbeitnehmer gearbeitet. Und da habe ich vom ersten Tag an eine betriebliche Altersvorsorge mit aufgebaut und ich habe dann damals auch eine Lebensversicherung abgeschlossen.
Das heißt, Sie gehen beruhigt ins Alter?
Ich hoffe, dass ich beruhigt ins Alter eines Tages gehen kann.
Herr Geier, Sie sind unser wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Nun plötzlich haben wir die Rente als vermeintliches Wahlkampfthema. Was hat sich eigentlich seit 2001 getan, dass wir heute uns Sorgen machen müssen?
Seit 2001 wurden entscheidende Stellschrauben gesetzt, um das Niveau der Rentenversicherung abzusenken und auch das Renteneintrittsalter raufzusetzen. Und die aktuelle Debatte wird vor allem dadurch befeuert, dass die staatlich initiierte ergänzende private Vorsorge bisher in unzureichendem Ausmaß in Anspruch genommen wird, die aber notwendig ist, um das Einkommensniveau im Alter zu halten.
Sie meinen jetzt die Riester-Rente?
Genau.
Ja, gut, da reden wir nachher nochmal drüber. Meine Frage auch, was hat sich seit 2001, gibt es neue demografische Erkenntnisse, die man 2001 nicht hatte, weshalb man heute unruhig wird?
Nein, also die Demografie war eigentlich schon viel länger bekannt. Man wird heute unruhig, weil man eigentlich die Ergebnisse dieser Reform jetzt teilweise praktisch sieht. Wobei man muss vorsichtig sein, die Reformen selber wirken sich eigentlich aktuell noch nicht in dem Maße aus. Was wir im Moment sehen, ist teilweise ein Anstieg der Altersarmut und für bestimmte Gruppen eine Erhöhung des Risikos für Altersarmut. Das allerdings vor allem bedingt ist durch Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.
Herr Hofmann, Sie sind unser Gewerkschaftsvertreter. Hat sich seit 2001 in der Beschäftigungspolitik etwas verändert, sodass mehr Menschen sich größere Sorgen machen müssen? Was bleibt da für mich an Rente?
Natürlich hat sich was verändert, weil nicht zuletzt durch die sogenannten Hartz-IV-Reformen hat sich der Niedriglohnsektor insbesondere in Deutschland im erheblichen Maße ausgebreitet. Wir sind da trauriger Rekordhalter in der gesamten Europäischen Union. Und das heißt natürlich für Menschen, die entweder auf diesem Niveau eine staatliche Grundsicherung erhalten oder aber auch für Menschen, die aus diesem Status versuchen, in den Arbeitsmarkt wieder hineinzugelangen, dass, wenn sie denn aus diesem Status herauskommen, in vielen Fällen sie im sogenannten Niedriglohnsektor dann auch landen, sie kaum Möglichkeiten haben, privat vorzusorgen und ihr Bruttoentgelt so niedrig ist, dass natürlich auch in der gesetzlichen Rente die Ansprüche niedrig sein werden. Denn eins ist ganz klar, Einkommensarmut im Erwerbsleben oder niedriges Einkommen im Erwerbsleben spiegelt sich eins zu eins in der gesetzlichen Rente wieder. Mhm. Und die Beschäftigungspolitik, damals angestoßen von Rot-Grün, hat da das Ihrige dazu beigetragen.
Herr Weiß, Sie sind der Politiker in der Runde, gehören der CDU an. Ist das ein Wahlkampfthema, die Rente?
Rente ist eigentlich immer irgendwo Wahlkampfthema. Wobei ich finde, bei diesem wirklich Kernstück des deutschen Sozialstaates wäre es auch gut, wenn die Parteien gemeinsam miteinander an einem Strang ziehen.
Heißt das, Sie wollen der SPD das Thema wegnehmen?
Es geht mir nicht ums Wegnehmen, sondern um einfach die richtigen Akzente zu setzen. Und es ist ja schon von Ihnen gefragt worden, was hat sich seit 2001 verändert? 2001, die damals von Rot-Grün mit Walter Riester durchgeführte Rentenreform mit dem sinkenden Rentenniveau, die sollte ja ausgeglichen werden durch die starke staatliche Förderung für einerseits die Betriebsrente und zum anderen die private Riester-Rente. Das hat auch in den ersten Jahren funktioniert und deutlich zugenommen. Aber wir müssen feststellen, seit 2009 haben wir praktisch Stillstand. Das heißt, es kommt nichts Zusätzliches hinzu. Beim Riester-Sparen hätten wir sogar einen Rückgang, wenn nicht dieser Wohnbau-Riester in der letzten Großen Koalition noch dazugekommen wäre. Und das macht einem Angst, dass eben ein großer Teil von Mitbürgerinnen und Mitbürgern diesen Weg der zusätzlichen Altersvorsorge, der zwingend notwendig ist, um die Rente zu ergänzen, nicht mitgeht.
Herr Weiß, ich zitiere mal den SPD-Vize Stegner und ich bin gespannt, ob Sie dem zustimmen. Denn der hat gesagt, wer die Riester-Rente bräuchte, kann sie sich nicht leisten. Und wer sie sich leisten kann, braucht sie nicht. Sehen Sie das auch so?
Herr Stegner hat den einen Recht, wir brauchen zusätzliche Anreize für die Niedrigverdiener, die sich zum Teil eben nicht leisten.
Ich bin bei dem Zitat, Herr Weiß, also ob Sie dem Zitat zustimmen.
Ich stimme Ihnen so nicht ganz zu.
Warum
nicht? Weil was wäre denn die Alternative? Wenn Sie den Rentenversicherungsbeitrag erhöhen, muss der Niedrigverdiener auch löhnen.
Wir reden gleich nochmal über Schritte, was passieren könnte, aber ich wollte von Ihnen in der Runde wissen, mit der einfachen Frage ja oder nein, halten Sie die Riester-Rente für gescheitert, Herr Weiß?
Gescheitert ist das falsche Wort, aber sie ist zum Stillstand gekommen und das ist unser Problem.
Gut, Herr Geier, was meinen Sie vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung? Was ist mit der Riester-Rente? Soll man da heute noch was unterschreiben oder lieber lassen?
Also das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich denke, man muss mal fragen, woran ist, also was ist das Kriterium fürs Scheitern? Also jetzt sagen so viele Leute, sie ist gescheitert und man muss jetzt mal ehrlich sagen, wir wissen eigentlich nicht genug über das Altersvorsorge, über das Altersvorsorgeverhalten, um zu sagen, wer hat denn keinen Riester-Vertrag, aber vielleicht eine alternative Vorsorge beispielsweise. Also wir haben eine kleine Gruppe, die wohl viel zu schlecht abgesichert ist, aber da ist die Frage, war das Riester der Riester-Sparvertrag überhaupt ein Instrument für diese Gruppe? Also ist das überhaupt ein Instrument für arme oder sehr niedrig einkommensbeziehende Personen? Oder bräuchten wir da nicht andere Sparverträge, also andere Vorsorgeformen?
Wir reden gleich drüber, weil Herr Günther wartet am Telefon und der hat, glaube ich, eine Direktversicherung abgeschlossen. Wir reden gleich mit ihm, aber vorher habe ich noch die Frage an Herrn Hofmann vom DGB. Wie sehen Sie das mit der Riester-Rente? Unterschreiben Sie die Formel, sie ist gescheitert?
Ich würde die Formel unterschreiben, dass die Riester-Rente gescheitert ist, weil wenn in Anführungszeichen nur 16 Millionen Beschäftigte oder Berechtigte einen Vertrag gezeichnet haben und wenn ich die Zahlen richtig kenne, 30% dieser Verträge rundgestellt sind, dann hat sie ihr Ziel schlichtweg nicht erreicht. Und wenn das Ziel, was damals die Bundesregierung vorgegeben hat, den Ausgleich der Absenkung beim Rentenniveau herbeizuführen, wenn das nicht erreicht wird, dann ist dieses Produkt in dieser Form gescheitert.
Reinhard Günther hat die Telefonnummer gewählt 08000 441777 und wir reden heute Abend über die Rente, über mögliche Rentenreformen, über Ideen, die Sie haben und natürlich auch über Klagen, was Sie im Moment erleben mit der Rente. 08000 441777. Guten Abend, Herr Günther in Ahrensburg.
Ja, schönen guten Abend, die Herren in der Runde.
Sie haben das Wort.
Ich habe das Wort. Ja. Okay. Ich habe erstmal ganz kurz eine Bemerkung zum Thema Direktversicherung. Ich gehe davon aus, dass die Direktversicherung ja wohl der größte Betrugs- und Enteignungsskandal der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ist. So, und jetzt erstmal vorab meine Frage gleich. Also wenn die Rente angeblich nicht reicht, jetzt die Frage, warum werden wir Arbeitnehmer und auch jetzigen Rentner, die seit den 70er Jahren mittels einer eigenfinanzierten Direktversicherung für das Alter vorsorgen sollten, ja, initiiert durch die Arbeitgeber und auch vorsorgen wollten, nachträglich bei der Auszahlung so unendlich betrogen, jetzt widerrechtlich und vertragswidrig bei der Auszahlung dieser reinen Lebensversicherung ein zweites und ein drittes Mal, nämlich mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Beiträgen verbeitragt werden. Meine persönliche Direktversicherung hat eine jährliche Rendite, wenn sie nach 2018 endlich abgeschlossen wurde mit der Verbeitragung, von lächerlichen 0,32%. Es war alles für die Katz und eine einzige Farce.
Herr Günther, wir können heute Abend keine einzelnen Rentenberatungen vornehmen, aber Ihren Ärger verstehe ich. Der wird auch unterstützt von Reinhard Wanzek aus Neustadt, denn er schreibt, seit 2004 ist dann das sogenannte Gesundheitsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten, was dazu führt, dass auf das ausbezahlte Kapital, also einer Direktversicherung, der volle Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag von mir und weiteren 6,2 Millionen Betroffenen abgepresst wird, so nennt er das. Das ist ein Verlust meiner Direktversicherung des Kapitals um ca. 18%. Herr Hofmann, ist der Ärger zu verstehen?
Der Ärger ist sehr gut zu verstehen. Das ist auch ein Thema, was wir schon seit Jahren, was uns seit Jahren auch bewegt, wo wir auch mit der Politik im Gespräch waren, weil wir natürlich das Problem sehen, dass durch diese im Volksmund spricht man von Doppelverbeitragung, also die volle Beitragserhebung, Arbeitnehmer-, Arbeitgeberbeitrag auf die ausgezahlten Direktversicherungen, genauso wie auf Betriebsrenten, im erheblichen Maße die Renditen geschmälert werden. Und natürlich vieles von dem, was sich Menschen abgespart haben von ihrem Einkommen, teilweise auch natürlich mit Zuschüssen des Arbeitgebers, plötzlich sich in Luft auflöst und die so vermeintliche Planungssicherheit mit dieser zusätzlichen Vorsorge fürs Alter dahin ist. Und wir sehen da schon die Notwendigkeit, dass die Politik nachsteuert, weil wenn man BAV, betriebliche Altersversorgung, in die Breite bringen will und wenn man Menschen ermutigen will, zusätzlich vorzusorgen, dann wird es verdammt schwierig, für Verständnis zu werben, wenn dann tatsächlich im Auszahlungsfall horrende Beiträge zur GKV und zur Pflegeversicherung anfallen.
Laut dem Westdeutschen Rundfunk droht fast jedem Zweiten, der ab 2030 in Rente geht, eine Altersversorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wir reden jetzt mal nur über die gesetzliche Rentenversicherung, unter der Armutsgrenze. Herr Weiß, als Politiker in der Runde, zwar der CDU zugehörig, also nicht verantwortlich für das, was 2001 beschlossen wurde, aber dennoch an Sie die Frage, wie kann so etwas passieren, dass Politik das zulässt, dass ab 2030 ja jeder Zweite wahrscheinlich unter die Armutsgrenze fällt, wenn er nur die gesetzliche Rentenversicherung bezieht?
Ja, Gott sei Dank macht die große Mehrheit der Deutschen was anderes.
Wir bleiben mal bei der Rentenversicherung. Ich verstehe ja, dass Sie das gerne ein bisschen schön färben wollen.
Nein,
wir bleiben mal bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja. Wie kann das sein, dass der Staat so etwas inszeniert?
Okay, also die Reform von 2001 hatte folgenden Sinn. Das war die Idee von Riester und damals von Rot-Grün. Weil die geburtenstarken Jahrgänge irgendwann mal in Rente gehen und dann wenig Leute nachkommen, macht man Folgendes. Das Rentenniveau sinkt langsam, damit der Beitrag bis zum Jahr 2020 nicht über 20% und bis zum Jahr 2030 nicht über 22% steigt für die Jungen, die arbeiten gehen.
Mhm.
Das ist der Effekt dieser Reform. Unter dem Stichwort Generationengerechtigkeit. Richtig ist, dass nach 2030 es im Gesetz keine Grenzen nach unten mehr gibt. Und deswegen wird ja zurzeit darüber diskutiert und halt auch ich es für notwendig, dass wir ein unteres Sicherungsniveau einbauen, weil sonst irgendwann sich das, was jetzt unter dem Stichwort der Generationengerechtigkeit als Ausgleich zwischen alt und jung gedacht worden ist, irgendwann gegen die junge Generation.
Heißt unteres Sicherungsniveau, ist das ein anderer Begriff für die solidarische Lebensleistungsrente?
Nein, die solidarische Lebensleistungsrente macht ja daran fest, dass wenn jemand trotz 40 Jahren Arbeiten zu wenig Rentenpunkte gesammelt hat, eine Aufstockung erfolgt.
Mhm.
Beim Rentenniveau geht es zunächst mal darum, unabhängig wie lange ich gearbeitet habe, dass eben eine weitere Niveauabsenkung stattfindet. Das heißt, dass der Vergleich zwischen dem, was habe ich gearbeitet, was kommt daraus als Rentenanspruch, dass der nicht weiter zunimmt, an die Diskrepanz dazwischen.
Ich lese Ihnen gleich mal eine Rechnung vor, die uns Christel Schweser geschrieben hat. Vorher mal die Frage an Herrn Geier als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Geier, wenn Sie das hören, was der WDR da ermittelt hat, die gesetzliche Rentenversicherung jeder Zweite unter der Armutsgrenze 2030, ist das eigentlich eine Bilanz, die sagt, die gesetzliche Rentenversicherung ist letztendlich als Versicherungsmodell gescheitert?
Nein, überhaupt nicht. Also die Studie des WDR hat unterschiedlichste handwerkliche Mängel. Und ein ganz offensichtlicher Mangel ist, dass einfach die Verteilung der Rentenzahlbeträge genommen wird als Ausweis der Altersarmut. Ja, und wenn Sie mal heute, also sich die Renten einfach angucken, die heute in 2015 in Rente gegangen sind und sich die Verteilung angucken, dann werden Sie auch feststellen, dass mindestens 50% dieser Renten unterhalb der Grundsicherung liegen. Das liegt einfach daran, dass es viele Menschen gibt mit geringen Rentenansprüchen. Die Durchschnittsrente für Frauen in Westdeutschland ist geringer. Das liegt an Teilzeitarbeit, an langen Erwerbsunterbrechungen etc. Das ist kein Ausweis für Altersarmut.
Mhm. Aber wenn es heute schon Menschen gibt, die unter der Grenze liegen, macht das ja die Zahl, die der WDR ermittelt hat, für 2030 nicht besser?
Also die niedrigen Renten, zum Beispiel von Frauen, sind ein Thema für sich. Ja?
Mhm.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Grundsicherungsquote heute noch bei 3% liegt. Also obwohl es sehr viele niedrige Renten gibt, heißt es nicht, dass wir ganz viele Grundsicherungsbezieher unter den Rentnerinnen und Rentnern haben.
Gut, eine Frau ist am Telefon, Ursula Kehl aus Lübeck. Guten Abend, Frau Kehl.
Ja, guten Abend, Herr Bormann. Mit Schrecken habe ich das gerade eben gehört. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich eine Rente habe, von der ich auch alleine leben könnte. Ne? Ich bin Jahrgang 1938, das heißt, es war verpönt, dass Frauen arbeiten, wenn sie verheiratet sind. Bestimmt wenn sie Kinder haben. Und das war wirklich der Grund, dass viele Frauen sich ihre Rente haben auszahlen lassen. Das war ja dann wirklich nur der Arbeitnehmerinnenanteil, den sie ausgezahlt bekommen haben. Jetzt sind die Frauen wirklich in der Lage, viele Männer sind verstorben, sie kriegen 60% der Rente der Männer, die auch nicht allzu hoch ist. Und wenn ich mir jetzt, ich habe selbst zwei Kinder, die gut versorgt sind, die gut arbeiten und die können noch eine Zusatzrente zahlen. Wenn ich mir das ansehe, wie viele Menschen gar nicht in der Lage sind, auch nebenbei, neben ihrem geringen Verdienst noch eine Rente oder eine Möglichkeit zu haben, auf eine Rente einzuzahlen, ich denke wirklich mit Schrecken dran.
Frau Kehle, ich werde Ihren Schrecken noch ein bisschen verstärken, weil uns hat geschrieben Christel Schweser und die hat folgende Rechnung aufgemacht. Meine Herren, wenn Sie der widersprechen, gleich. Sie schreibt, mit dem derzeitigen Mindestlohn von 8,50 Euro ist ein monatlicher Bruttolohn von 1.473 Euro bei einer 40-Stunden-Woche zu erzielen. 1.473 Euro. Netto sind das gut, schreibt sie, 1.000 Euro. Was etwa zu einem halben Rentenpunkt jährlich führt. Bei 40 Berufsjahren käme man dann auf 20 Rentenpunkte, entspräche heute einer Rente von 573,20 Euro. Stimmt das so?
Das ist absolut richtig. Der notwendige Stundenlohn, wenn man so will, für eine Rente oberhalb der Grundsicherung der Läge, wenn man aktuell das berechnen würde, bei bestimmt 11 Euro. Und wenn man jetzt das sinkende Rentenniveau noch mit einpreisen würde für in Zukunft, dann wäre er noch höher. Das heißt, wenn man sein Leben lang wirklich nur auf dem Mindestlohn arbeitet, dann reicht es nicht für eine Rente oberhalb der Grundsicherung.
Frau Kehl, habe ich Ihren Schrecken jetzt vergrößert?
Ja, Herr Bohrmann, mir ist gerade noch was eingefallen, was ganz, ganz wichtig ist. Warum steigen Rente, auch Löhne, immer prozentual? Es ist so furchtbar, dass Menschen, die 500 Euro Rente kriegen, wenn dann 5% mehr ist, das ist doch gar nichts. Aber die 5000 Euro Rente kriegen, für die ist das ein ganzer Batzen. Was ist das in unserer Gesellschaft für eine Ungerechtigkeit? Ich möchte wirklich dafür plädieren, dass alle Politikerinnen und Politiker endlich von der prozentualen Erhöhung abgehen.
Wir fragen mal Herrn Weiß, er ist der Politiker in der Runde von der CDU, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Weiß, was sagen Sie solch einer Wählerin?
Ja, jeder, der seine Rente sich erarbeitet hat, die ja an seinem früheren Arbeitslos hängt, erwartet natürlich, dass er seinen Lebensstandard, den er damit begründet hat, aufrechterhält. Und deswegen ist es richtig, dass die prozentuale Erhöhung alle trifft. Nee. Übrigens, die 5000er-Euro-Rente, die gibt es eigentlich nicht, weil wir ja durch die Beitragsbemessungsgrenze auch eine Deckelung der Maximalrente haben.
Da gibt es Widerspruch aus Lübeck?
Ja, das war einfach eine gegriffene Summe. Ja. Also das wollte ich nicht so dahingestellt lassen. Nein, es geht mir nur um der Unterschied zwischen kleinen Renten und großen Renten. Ne? Die kleinen profitieren überhaupt nicht davon, auch bei der Gehaltserhöhung. Ne? Was ist es, wenn ich 1000 Euro verdiene und ich kriege 2% oder auch 5%? Ne? Was geht dann wieder auch bei mir von meiner Rente? Was geht wieder ab für Krankenkasse, für Pflegedienst, ne? für Pflegeversicherung? Was geht da wieder ab? Was bleibt letztlich? Ich kann immer noch leben. Ich kann immer noch leben, weil ich Gott sei Dank trotz Kinder viele Rentenjahre habe, also über 40 Jahre. Habe ich gut und gerne außerdem eine Zusatzversicherung, weil ich im öffentlichen Dienst war. Also das ist eine ganz andere Sache. Aber es sind nicht so viele Frauen, die so in meiner Situation sind. Ich kenne viele, viele Frauen, die gar nicht mehr wissen, wo sie sich irgendwas noch leisten können.
Dann bleiben Sie gesund und danke für den Anruf. Herr Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, ich habe eben diese Rechnung aufgemacht, 1.473 Euro bei 40 Stunden Mindestlohn und das gibt eine Rente dann von 573 Euro. Was muss in der gesetzlichen Rentenversicherung passieren, damit hier unterm Strich mehr Rente rauskommt?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bevor wir in der Rentenversicherung sozusagen das Reparieren anfangen, müssten wir eigentlich vorne beim Mindestlohn schon beginnen. Und da hat Herr Geier ja schon sehr deutlich gesagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Mindestlohn auf ein Niveau mindestens gehoben wird, wo man über das Grundsicherungsniveau gelangt. Wir wissen alle, diese 8,50 Euro sind sozusagen eine politische Größe gewesen, wo wir als Gewerkschaften sehr froh sind, dass es umgesetzt und durchgesetzt wurde. Aber wir müssen auch schauen, dass wir in naher Zukunft auf einen Stundenlohn, einen Mindestlohn kommen, wo wir mindestens dann auch tatsächlich das Grundsicherungsniveau erreichen. Das ist die eine Seite.
Können Sie sagen, wie hoch so ein Mindestlohn sein muss? Haben Sie es mal gerechnet?
Naja, wir haben ähnlich wie Herr Geier gerechnet bei 11,50, 12 Euro. Und wenn man dann das sinkende Rentenniveau an sich anschaut, wird man relativ schnell schon fast bei 13 Euro sein. Mhm. Nicht heute, aber in nächster Zeit.
Lassen Sie mich kurz dazwischen, weil Herr Weiß als Politiker wird, glaube ich, ganz blass, wenn er hört, ein Mindestlohn von 11 bis 13 Euro. Herr Weiß, es ist doch nicht durchsetzbar, oder?
Ja, dazu dürfen Sie jetzt den Politiker nicht mehr fragen. Der Deutsche Bundestag hat einmal beschlossen, 8,50. Und alle künftigen Steigerungen des Mindestlohns liegen der Verantwortung der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, weil die Mindestlohnkommission, die dafür zuständig ist und nicht die Politik, wird von den beiden Gruppen besetzt. Und es wird zum Beispiel spannend sein, was die Mindestlohnkommission dieses Jahr vorschlägt zur Anhebung des Mindestlohnes.
Ich hoffe mal, das war ein Aspekt, wo Sie sagten, der Mindestlohn muss angehoben werden, damit wir hier zu einem besseren Rentenbetrag kommen. Was ist ein anderer Punkt?
Der andere Punkt ist, dass wir uns mal anschauen, was denn die gesetzliche Rentenversicherung in der Vergangenheit für solche Fälle bereitgehalten hat. Wir hatten für Zeiten bis 1992 die sogenannte Rente nach Mindestentgeltpunkten, Volksmund auch gerne mal Rente nach Mindesteinkommen genannt. Da hat man geschaut, wenn jemand 35 Jahre versichert war in der gesetzlichen Rentenversicherung, also reine Versicherungszeiten, da zählen auch Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung mit hinein, Anrechnungszeiten wegen Bildung etc., also 35 Versicherungsjahre. Da wurde dann zum Schluss geschaut, wo liegt er mit seinen Entgeltpunkten und wo sind die Zeiten, in denen er besonders schlecht verdient hat. Und dann wurden diese Zeiten aufgewertet. Das hat bei vielen dazu geführt, dass es doch deutlich besser aussieht. Nicht in jedem Fall, muss man ganz klar sagen, aber wir halten das für ein probates Instrument, das vergleichsweise zielgenau und mit einem überschaubaren Aufwand, die Rentenversicherung selber spricht von 3 bis 3,5 Milliarden pro Jahr. Wenn man die Mütterrente adäquat steuerfinanziert, kostet zurzeit 6 Milliarden Euro den Beitragszahler, dann haben wir es schon ganz fix gegenfinanziert. Mhm. Das wäre eines der Mittel, die wir für richtig und wichtig halten, um dafür Sorge zu tragen, dass geringe Renten aufgewertet werden.
Wolf Langner aus Großhansdorf. Guten Abend, Herr Langner.
Guten Abend. Sie hören mich?
Ja, wunderbar.
Prima. Ich habe also einen Vorschlag zu machen, und zwar wollte ich eine soziale Komponente einführen in die Renten, in das Rentenversicherungssystem. Und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ja eine Beitragsbemessungsgrenze. Und oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze sind also Leute, die sehr gut verdienen, nehmen wir mal Bankvorstände und ähnliche, die zahlen von dem ja nichts mehr ein. Und wenn diese Leute 5% als Solidaritätsabgabe zahlen würden, die in die Rentenversicherung einfließt, und darüber hinaus wir eine Höchstrente einführen.
Also Höchst oder Mindest? Höchst oder Mindest?
Wird, ja, also, das kombiniert und dafür unten Folgendes macht. Alles, was unterhalb der jetzigen
Armutsgrenze
liegt, dass wir da also eine Mindestrente nehmen, die etwas über der Grundsicherung liegt, und dafür in dem Sinne eine soziale Komponente einführen, und alles, und immer wenn die Renten unterhalb der Grundsicherung liegen, nehmen wir plus 30%, allerdings mit Kappungsgrenze, sodass wir nie höher kommen als über dieser Grundsicherungsrente, die wir eben festgestellt haben.
Ich versuche das gerade nachzuvollziehen, Herr Langner. Der wesentliche Punkt, den Sie, haben Sie zu Beginn gesagt, nämlich Sie plädieren dafür, dass alle einzahlen in die Rentenversicherung. Ja, da gibt es auch ein Schreiben von Joachim Geers aus Uelzen, der schreibt, warum zahlen nicht alle Renten- und Pensionsempfänger in die Rentenkasse ein? Mit alle sind die Selbstständigen, die Freischaffenden, alle sollen da einzahlen. Die Frage geht zuerst an Herrn Weiß als Politiker in der Runde. Plädieren Sie dafür, dass alle einzahlen?
Also den Vorschlag gibt es ja immer wieder. Er löst sich das Finanzproblem der Rentenversicherung, denn wenn alle einzahlen, bekommen alle auch Rente daraus. Das heißt, das ist Jacke wie Hose. Es gibt allerdings, finde ich, zu Recht eine Diskussion darüber, und da sollten wir auch bald zu einer Entscheidung kommen, die vielen Solo-Selbstständigen, die gar nicht fürs Alter vorsorgen, dass wir die verpflichten, ebenfalls einen Beitrag zu ihrer Altersvorsorge zu leisten. Denn dies ist zurzeit unser Hauptproblem beim Zugang in die Grundsicherung.
Ich würde noch mal das Vorschlag, diese Formel Jacke wie Hose, das kriegen wir zu schnell.
Warum?
Herr Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, ist das Jacke wie Hose, wenn alle einzahlen?
Nein, nein, das ist gar nicht Jacke wie Hose. Deswegen hat es der Deutsche Gewerkschaftsbund mit seinen Mitgliedsgewerkschaften ja auch als Beschlusslage herbeigeführt. Also die erwerbstätigen Versicherung würde natürlich zum einen, also sie hat zwei Ziele. Zum einen natürlich um Menschen, die schutzbedürftig sind. Das sind eben Solo-Selbstständige, das sind auch in dieser neuen digitalen Welt, die jetzt schon sozusagen vor der Tür steht, die Crowdworker und was es da alles gibt, die würden in den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung überhaupt hineinkommen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite würden wir natürlich die Beitragsbemessungsgrundlage oder die Anzahl der Beitragszahler erhöhen können. Und das hat, zum Schluss jetzt, letzte Woche, glaube ich, Professor Werding jetzt nochmal von der Uni Bochum vorgerechnet, hat positive Effekte für die nächsten Jahre in jedem Fall. Wir als Deutscher Gewerkschaftsbund lassen das gerade durch die Firma Prognos nochmal rechnen. Auch mit der Frage, was hat denn das für Langfristeffekte auch auf der Ausgabenseite? Wir sehen aber zumindest in dem Betrachtungszeitraum bis 2030, zurzeit anhand der Zahlen, die vorliegen, dass das in jedem Fall positive Effekte hat. Wir könnten mehr Menschen mit hineinnehmen, wir könnten das Rentenniveau anheben, ohne im Bereich des Beitragssatzes allzu sehr nach oben gehen zu können.
Herr Hofmann, Entschuldigung, auf das Rentenniveau hat das gar keine Auswirkung, auf die Rentenfinanzen auch nicht. Wenn Sie neue Beitragszahler in die Rentenversicherung holen, holen Sie auch gleichzeitig neue Leistungsberechtigte. Das hebt sich doch gegenseitig wieder auf. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung, die Sie machen.
Nein, aber so kann man es nicht sagen. Es ist schon so, dass in der Übergangszeit, also wenn ich jetzt eine neue Beitragszahler in die Rente hole.
Ja, wir sind aber in einem umlagefinanzierten System.
Genau deswegen ja, wird erstmal die Beitragsbasis natürlich steigen. Dann ist die Frage, was macht man mit den zusätzlichen Mitteln? Aber wenn man jetzt sagt, man macht nicht den, also die würden da rein wachsen, dann würde es über einen längeren Zeitraum natürlich mehr Mittel geben, ja, bis die dann Renten beziehen. Das dauert. Und in der Zeit ist natürlich die Beitragssumme gewachsen und könnte auch verwendet werden für die Auszahlung von Renten. Ihre Formulierung wie Jacke wie Hose gilt wirklich nur in der ganz langen Frist.
Ja, ich muss auch die Rentenfinanzen langfristig betrachten.
Ja, aber das sind über 100 Jahre, über die Sie da sprechen. Also der Herr Werding hat bis 2060 gerechnet. Da hat er einen Niveau-Effekt und einen Beitragssatzeffekt drauf ausgewiesen. Ja. Und das kann man nicht so einfach wegwischen.
Ich bleibe mal im Jahr...
das ist einfach ein frommer Glaube, der
Weiß,
dafür steht.
Herr Weiß, ich bleibe mal im Jahre 2016. Können Sie denn nachvollziehen, dass Menschen es ungerecht finden, dass sie in eine gesetzliche Rentenkasse einzahlen, aber Menschen mit einem wesentlich höherem Einkommen und mit einem anderen beruflichen Standard dort keinen Cent hinterlassen und damit, sagen wir mal, das Gefühl, wir sind eine Solidargemeinschaft, nicht mehr greift?
Also, dann sind die anderen Personen in einem anderen Solidarsystem.
Im Übrigen, warum sind wir nicht alle in einem?
Weil die Rentenversicherung als eine reine Arbeitnehmerversicherung begonnen hat. Natürlich kann man das auch verändern, aber wissen Sie, es ändert an dem Rentenniveau und den Rentenfinanzen nichts. Das Zweite ist, wenn vorhin vorgeschlagen worden ist, die Leute, die mehr verdienen als Beitragsbemessungsgrenze, sollten etwas zur Finanzierung der Rente beitragen. Das tun sie. Die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, ist heute zu 30% ihrer Ausgaben steuerfinanziert. Das heißt, jeder Steuerzahler, und der viel Steuern zahlt, erst recht, ist mit solidarisch dabei, das Rentensystem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stabilisieren.
Ja, aber Herr Weiß, Sie wissen doch, dass im Wesentlichen die Steuermittel, die der Bund sozusagen in seinen Kassen wiederfindet, in der Mitte der Gesellschaft erwirtschaftet werden. Und das sind die Menschen, die Beiträge zahlen und Steuern zahlen. Also im Wesentlichen kommen diese Steuergelder, die in die GAV hineingehen, nicht von denen, die man als hochvermögend vielleicht bezeichnet, sondern und auch weniger von den Unternehmen, sondern sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft, der Arbeitnehmerschaft, der Facharbeiter, selbst die Menschen mit einem geringen Einkommen über ihre Umsatzsteuer, die sie zahlen, wenn sie Brötchen kaufen, wenn sie eine Zeitung kaufen, wenn sie die Dinge des täglichen Lebens erwerben, zahlen Steuern, die dann auch wieder sich in der GAV wiederfinden. Also da ist der Anteil derer, die nicht einzahlen über die Steuermittel, ein eher geringer. Das sieht man anhand des Steueraufkommens des Bundes.
Veronika Radig aus Hamburg. Guten Abend, Frau Radig.
Ja, guten Abend. Ja, also 2013 im Wahlkampf hat Herr Gabriel und Frau Merkel nicht nur angedeutet, sondern fest versprochen, den Abschlag der vollen Erwerbsminderungsrente zurückzunehmen, also diese 10,8%. Das ist nicht geschehen. Jetzt aktuell hat der Präsident des VdK das wohl wieder in die Rentendiskussion gebracht. Ich fürchte, es wird wieder unter den Tisch fallen. Das ist ungerecht. Die Leute, die in voller Erwerbsminderungsrente sind, sind das nicht, weil sie keine Lust mehr haben, sondern nicht mehr können.
Weil sie nicht mehr können. Gut. Herr Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, schließen Sie sich dieser Klage an?
Da setze ich ein ausdrückliches Ausrufezeichen dahinter. Es wird Sie nicht wundern, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften schon mit der Einführung gesagt haben, wir halten das für falsch, Menschen, die ihre Situation nicht beeinflussen können, auch noch durch einen Abschlag zu bestrafen. Mhm. Diese Abschläge sind auch selbst mindestens bis zum Bundessozialgericht als rechtens erklärt worden. Nichtsdestotrotz kann ich der Dame, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr parat, vollumfänglich Recht geben. Und wir glauben auch, dass das einer der Bereiche wäre, wo die Politik auch in nächster Zeit handeln müsste, weil gerade auch bei den Erwerbsminderungsrenten haben wir eine dramatische Zunahme, was das Hineinwachsen in die Grundsicherungsleistung anbelangt. Parallel dazu finden junge Menschen oder auch mittelalte Menschen kaum mehr Möglichkeiten, sich gegen Berufsunfähigkeit privat abzusichern. Das ist viel zu teuer. Es wird viel zu sehr selektiert von Seiten der privaten Versicherungswirtschaft. Also müssen wir hochnötig schauen, dass wir im Bereich der Erwerbsminderungsrenten Verbesserungen schaffen, damit die Menschen, die erwerbsgemindert sind, auch nach mehreren Jahrzehnten der Arbeit nicht eben auf Brosamen angewiesen sind.
Gut, ich will die Sendung nochmal auf den Fokus drücken, was eigentlich unsere Frage heute Abend ist. Herr Weiß, Sie entschuldigen mal kurz. Die Frage, die sich stellt, ist, reicht die Rente? Und wir würden es mal so formulieren, was muss geschehen als Reform in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass die Rente wirklich auch für alle, die dann ausgezahlt wird, reicht? Was muss geschehen? Das ist die Denkaufgabe für Sie. Und Jan Kaczmarczyk aus Hildesheim ist am Telefon. Guten Abend, Herr Kaczmarczyk.
Ja, schönen guten Abend in der Runde. Also ich höre Sie wirklich gern und tagtäglich sozusagen. Und das ist ein gutes Thema für diese Rente. Also normalerweise habe ich eine Frage. Damals Minister Blüm hatte gesagt, Rente ist sicher. Aber ich denke, das ist sicher wirklich nur für Politiker und für Beamte. Weil wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Herr Blüm 10.600 Euro pro Monat Rente verdient hat, habe ich damals auch gehört beim Info, dass man normaler Arbeitnehmer, da soll 350 Jahre in der Rentenkasse zahlen, um diesen Beitrag zurückzubekommen.
Herr Kaczmarczyk, solche Formeln sind immer sehr populär und kommen ganz gut an, aber auch an Sie die Frage, haben Sie eine Idee, wie wir das reformieren können, damit die gesetzliche Rente tatsächlich reicht für jeden? Haben Sie
ich denke, dass normalerweise haben die Vorgänger auch gesagt, dass soll wirklich jeder zahlen in der gesetzlichen Rentenkasse und davon entsprechend prozentual dann zurück Beiträge als Rente zu bekommen. Also von daher, ich sehe wirklich da kein Problem. In Österreich zum Beispiel funktioniert sowas, dass man zum Beispiel hat dieses Grundsicherung Rente und dann habe ich beim Monitor da einen Beitrag gesehen, wo Putzfrau verdient brutto zwar weniger als deutsche Putzfrau, aber wenn die Rente geht, da ist Unterschied 200 bis 300 Euro das mit dem Geld, was sie damals brutto verdient hatte. Und bei uns zum Beispiel, Putzfrau hat jede Menge, 1800 sagen wir, Euro verdient und wenn die Rente geht, das hat 750 von der Rentenkasse zurückzubekommen. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, wenn jemand 40 Jahre arbeitet und später muss man sich wirklich Sorgen machen, ob man zum Beispiel nicht zum Sozialamt gehen sollte und ein bisschen aufstocken. Ja.
Herr Kaczmarczyk, das Stichwort ist gefallen. Wir nennen es mal die solidarische Lebensleistungsrente, also eine Rente, die jedem zusteht und die jeder bekommt. Ich werfe mal die Runde 850 Euro in die Runde. Herr Weiß, ist das nicht eine Lösung, dass jeder Bürger, jede Bürgerin weiß, ich bekomme auf jeden Fall diese 850 Euro?
Ja, die Lebensleistungsrente, so wie wir sie in der letzten Legislaturperiode diskutiert haben und jetzt im Koalitionsvertrag stehen haben, ist an Bedingungen geknüpft, nämlich, dass ich 40 Jahre lang in die Rente eingezahlt habe. Und dann kann die Rente auf 850 Euro aufgestockt werden. Das wäre eine Möglichkeit.
Warum aufstocken? Ich meinte nicht aufstocken, ich meinte als Garantierente.
Ich weiß nicht, was wir unter Garantierente verstehen.
Ich erläutere es ganz einfach.
Die Rente folgt zunächst mal dem, was sie an Rentenanwartschaften durch die Einzahlungen sich erworben haben. Das macht ja die Rechtfertigung unseres Rentensystems aus.
Lassen Sie uns mal
beitragsbezogen.
Herr Weiß, Sie sind immer noch im alten System. Lassen Sie uns mal revolutionär denken. Revolutionär denken heißt, wir machen Folgendes. Wir sagen, jeder, der arbeitet, bekommt diese 850 Euro. Herr Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, ist das ein naives Modell oder ist das denkbar?
Ja, warum soll ich dann noch in die Rente einzahlen, wenn ich 850 Euro so oder so bekomme?
Wir verlassen mal das System.
Damit haben Sie das System kaputt gemacht. Deswegen wehre ich mich sehr entschieden dagegen.
Vielleicht kann man statt kaputt ersetzt nehmen, Herr Hofmann.
Nein, ersetzt haben Sie es nicht, kaputt gemacht.
Na, Herr Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, kaputt oder ersetzen?
Ich glaube nicht, dass man es kaputt macht, aber ich glaube, dass das eher ein naives Modell ist. Diese 850 Euro werden ja dann durch Steuermittel aufgebracht werden müssen. Und die Frage stellt sich, wird die Politik und wird der Bund bereit sein, Steuermittel einerseits in eine, ich sag mal, Garantierente hineinzugeben und gleichzeitig aber auch Familien oder Zeiten der Pflege, Zeiten der Kindererziehung noch über Steuermittel entsprechend zu finanzieren. Und dann daneben die beitragsbezogene Rente laufen zu lassen. Mhm. Da habe ich erhebliche Zweifel. Und es kommt noch eins hinzu, das sage ich in aller Klarheit. Jedes Modell, jedes Rentenmodell, was im hohen Maße steuerbasiert ist, ist ein sozusagen Entlastungsmodell für Arbeitgeber. In der gesetzlichen Rente finanzieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber paritätisch derzeit das Rentenversicherungssystem. An der Stelle kommt der Arbeitgeber nicht raus. Wenn Sie aber sehen, da bin ich wieder bei der Frage, woher kommen die Steuern? Wer denn die Steuern in diesem Land großteils zahlt, dann sind es die Beschäftigten. Und die würden dann das großteils bezahlen, weil Unternehmen in vielfältiger Art und Weise auf legalem Wege in der Lage sind, Steuern zu vermeiden. Und insbesondere haben wir derzeit ja auch keine Vermögensteuer. Wir haben eine Erbschaftssteuer, die nicht hinreichend ist. Das heißt, unterm Strich treffen wir wieder sozusagen die Mitte der Gesellschaft und die Schlechtverdienenden, die sozusagen ihre eigene Solidar- oder Garantierente, wie Sie sie nennen, finanzieren. Das kann eigentlich nicht der richtige Weg sein.
Ich habe vorhin die Frage gestellt, was muss passieren, damit über die gesetzliche Rentenversicherung ja jeder das bekommt, damit er leben kann. Herr Geier, als wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, haben Sie da eine Antwort?
Na, ich denke, viele Stichworte sind heute schon gefallen. Es gibt eigentlich im Prinzip aus meiner Sicht zwei Aspekte. Das eine ist, bei Personen, die jetzt noch lange im Arbeitsmarkt sind, da muss das sozusagen die Erwerbsbiografie so gut, so hinreichend gut sein, dass sie auf eine auskömmliche Rente kommen. Da gibt es verschiedene Mittel, um dahin zu kommen, sei es bessere Lohnabschlüsse oder Menschen in die Versicherungspflicht zu bringen.
Ich würde das gerne mal auf den Alltag zurückführen. Wie schaffen Sie es, eine Kassiererin eines Discounters eine bessere Erwerbsbiografie zu geben?
Ja, das ist jetzt vielleicht der Ball zu den Gewerkschaften, aber dann auch gleich zu den Arbeitgebern. Das ist natürlich eine Frage der Aushandlung in diesen konkreten Jobs oder in Branchen um auskömmliche Löhne. Also das, und wenn das nicht geht, dann haben wir gesehen, mit dem Mindestlohn wurde jetzt ein Schritt gemacht, um hier ein Stück weit das zu sozusagen unterste Grenze zu schaffen. Das sind zum Beispiel Mittel, aber andererseits, also zweitens, vielleicht weichere Maßnahmen, aber die sind auch wichtig, Bildung. Also wir müssen auch weiter in Bildung und auch in Weiterbildung von Erwachsenen investieren, um die Menschen eben auf einem besseren Erwerbspfad zu bringen.
Erwerbspfad, Erwerbsbiografie. Ich muss mal die Gewerkschaft fragen, Herr Hofmann, haben Sie da was versäumt, dass die Menschen so eine miese Erwerbsbiografie zum Teil haben? Sie haben das vorhin selber angesprochen mit dem Niedriglohnsektor. Haben Sie da was zugelassen, wo jetzt die Folgen schmerzhaft werden?
Wir haben da nichts zugelassen, weil wir nicht diejenigen waren, die das hätten sozusagen mit einem Federstrich verhindern oder beenden können. Wir haben vom ersten Tag an ganz deutlich gemacht, dass wir das für falsch halten. Und wir haben auch gerade in den Sektoren, in denen die Menschen ganz schlecht verdienen, massiv dafür geworben, organisiert euch, tretet in die Gewerkschaften ein, damit wir die entsprechende Macht, die Mächtigkeit haben, um entsprechende gute oder bessere Tarifverträge und Löhne durchzusetzen. Und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass wir in diesem Prozess nicht wesentlich vorankommen, hat ja auch dazu geführt, dass der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften über 10 Jahre massiv das Thema Mindestlohn vorangetrieben hat und die Politik Gott sei Dank letztes Jahr auch entsprechende Beschlüsse gefasst hat.
Herr Weiß, ich habe Ihre Website gelesen, ich kann das nicht zitieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie dafür, dass jeder aus der gesetzlichen Rentenversicherung so viel Geld bekommt, dass er leben kann. Habe ich das richtig gelesen?
Diese Formulierung, dass er leben kann, die stimmt eben seit 2001 nicht mehr.
Ist das aber Ihr Ziel? Das soll das passieren?
Nein, das Ziel muss sein, dass insgesamt die Menschen in Deutschland ein Alterseinkommen erzielen können, von dem sie gut leben können. Und dazu brauche ich die gesetzliche Rente, die man stabilisieren muss. Dazu brauche ich aber zwingend die zusätzliche Altersvorsorge. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin erwähnt, dass 2009 kein Zuwachs mehr ist. Das ist unser eigentliches Problem. Denn wenn jemand die zusätzliche Altersvorsorge nutzt, das zeigt der Altersvorsorgebericht der Bundesregierung, der dieses Jahr auch wieder kommen wird, dann hat man in der Regel auch ein Gesamtversorgungsniveau, von dem man leben kann.
Aber um das nochmal festzuhalten, das heißt, Sie sagen ganz eindeutig, die gesetzliche Rentenversicherung wird nie mehr dafür sorgen, dass gewisse Menschen davon in ihrer Rente, in ihrem Rentenalter ausgiebig leben können.
Also dass man allein von der gesetzlichen Rente reden kann.
Das ist vorbei.
Das ist vorbei und das ist eigentlich die Botschaft, die seit 2001 in Deutschland von allen politischen Parteien, außer Linken vielleicht, auch vertreten wird. Mhm. Und deswegen, der Punkt ist nur, dann muss ich aber es auch möglich machen, dass jeder die zusätzliche Altersversorgung nutzen kann. Und da haben wir eine ganze Menge noch von Barrieren wegzuräumen und vor allen Dingen für die Niedrigverdiener ein attraktives Angebot zu machen. Was besser als Riester ist, wobei zum Beispiel beim Riester ich auf jeden Fall retten will, die Familienförderung. Ich meine, nirgendwo bekommen Sie für Kinder 300 Euro zusätzlich vom Staat geschenkt für die Altersvorsorge.
Wir machen jetzt keine Riester-Beratung, denn Klaus-Dietrich Bülow aus Gotha ist am Telefon. Guten Abend, Herr Bülow.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, schön. Ja, also ich meine, ich beschäftige mich also seit Jahren, also seit 1995 intensiv mit dem mathematischen Prinzip der Rentenberechnung. Und eigentlich ist es ja gar nicht so mathematisch so furchtbar schwer, denn der Quotient aus meinem im Jahr erzielten Einkommen geteilt durch den Mindestlohn, diesen Quotienten wird wahrscheinlich jeder von Ihnen kennen, ergibt den Rentenpunkt. Mhm. Und nun ist mathematisch folgende Situation. Wir haben jetzt, wie ich aus dem Internet sehen konnte, einen Jahresdurchschnitt von 35.000 Euro für 2015 und für 2016 ist prognostiziert von 36.267, sagen wir 36.200.
Was sagt die Zahl? Worauf bezieht sich diese Zahl?
Ja, diese bezieht sich auf den Durchschnittsverdienst West.
Gut.
Das heißt also, ich will nur kurz wiederholen, der Quotient heißt erzieltes Jahreseinkommen des Arbeitnehmers geteilt durch Durchschnittswest ist gleich persönlicher Entgeltpunkt.
Mhm. Wir müssen heute am ganz viel Kopf rechnen, Herr Bülow. Das würde ich uns jetzt ein bisschen ersparen. Vielleicht können Sie einmal kurz sagen, was Sie für eine Idee haben, was passieren muss, damit wir aus dieser Situation rauskommen, dass womöglich 2030 jeder Zweite unter die Armutsgrenze rutscht. Was haben Sie für eine Idee?
Ja, also wenn ich das rein mathematisch betrachte, und das ist ja eigentlich weniger als die 8. Klasse, das ist ja nur ein einfacher Quotient, nicht wahr? Das ist die Steigerung von 15.000 auf 16.200 Euro mehr im Durchschnittsverdienst. Das heißt also, ich müsste dann jeden Monat 100 Euro mehr verdienen, um im Durchschnitt zu bleiben. Und jetzt habe ich mal geguckt, die Rentenerhöhung von 15 auf 16 bringt also auf Westniveau 1,24.
Ja.
Ist dann 1,24 Euro, das mal 45 Punkte, durchschnittliche Punkte. Das heißt also, ich komme nur auf, das ist eine sehr hohe Rentenerhöhung, die wir ja sonst gar nicht haben. Da komme ich gerade mal auf 55 Euro, aber der Durchschnitt unten im Nenner, der ist 100 Euro.
Herr Bülow,
Euro.
Seien Sie mir nicht böse. Ich habe die 8. Klasse geschafft, aber das ist im Radio, überfordert uns das gerade, denn Sie haben das Papier vor sich. Es ist lieb von Ihnen, dass Sie das wunderbar ausgerechnet haben, aber ich würde gern sagen, wer das mag, kann das zu Hause mit dem Spitzenbleistift nachrechnen, aber für uns im Kopf jetzt am Radio, da überfordern Sie uns, Herr Bülow. Ist das schlimm?
Ja, ich wollte nur sagen, man kann aus dieser, wenn das jeder zu Hause jetzt durchrechnet, ergibt sich folgende Schlussfolgerung daraus. Ich kann das Rentenniveau nur anpassen durch die Erhöhung des aktuellen Rentenwertes.
Gut.
Und wenn ich den
das ist eine konkrete Aussage. Ja, Herr Bülow, das ist eine konkrete Aussage. Das heißt, ich spreche es nochmal runter, heißt das, Herr Weiß, wenn wir alle mehr einzahlen in die Rentenkasse, in die gesetzliche Rentenversicherung. Ist das eigentlich dem Wähler zumutbar, dass er mehr einzahlt? Würden Sie sowas für sowas plädieren?
Ja, Herr Bühler hat auf was ganz Richtiges hingewiesen, nämlich wenn die wirtschaftliche Lage so gut ist, wie sie dieses Jahr ist und wie sie letztes Jahr war, dann kommt es zu Rentenerhöhungen, die dafür sorgen, dass das Rentenniveau nicht sinkt, sondern sogar stabilisiert oder leicht steigen kann. Das ist der positive Effekt einer hervorragenden wirtschaftlichen Lage in Deutschland und natürlich auch guter Löhne. Also sinkendes Rentenniveau ist sozusagen kein Naturgesetz. Allerdings, da die geburtenstarken Jahrgänge ja erst noch ins Rentenalter kommen, ist natürlich auch in der Zukunft mit einem sinkenden Rentenniveau zu rechnen. Mhm. Zweitens, der Punkt ist der, natürlich kann man zum alten Rentensystem auch zurückkehren, wenn man will. Dann hat man aber einen Beitragssatz von 28% und nicht von 18,7. Und man ist weiter im umlagefinanzierten System. Sprich, die jungen Leute, die 28% Rentenversicherungsbeitrag zahlen, wissen nicht, ob sie nachher eine Rente kriegen in der Höhe, wie das heute üblich ist. Deshalb hat man ja 2001 die Umstellung gemacht. Und jetzt will ich mal zusammenfassend sagen, ich glaube, auch wenn man andere Länder anguckt, unsere Nachbarn, es ist sinnvoll, eine Altersvorsorge zumindest auf zwei Beine zu stellen.
Gut, das Thema
hatten wir. Die Umlagefinanzierung wie bei uns und eine Kapitaldeckung, die natürlich auch für den Geringverdiener funktionieren muss.
Christina Herrmann aus Hamburg, guten Abend, Frau Herrmann, Entschuldigung. Herrmann denke ich sofort an Herr, aber gut, Frau Herrmann.
Ja.
Sie haben das Wort.
Okay, also ich bin 49, ich habe also noch 18 Jahre zu arbeiten und ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn man früher in Rente geht oder früher aufhört zu arbeiten, da werden einem ja Rentenpunkte abgezogen. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es da einen Maximalprozentsatz gibt, dass einem also nur bis zu einem bestimmten maximalen Prozentsatz Rente abgezogen werden kann. Mhm. Ich habe das danach dann gegoogelt und habe aber so eine Information nicht noch einmal wiedergefunden und vermute, dass das vielleicht auch gar keine richtige Meldung war. Und
Sie wollen also, Sie wollen ganz...
fragen oder eine Fachfrau, ob es so ist.
Klären wir gleich in der Runde, aber ich möchte mal meinen Verdacht äußern, Frau Herrmann. Sie wollen möglichst früh nicht mehr arbeiten, aber doch eine Rente beziehen und sich sagen, man kann mir gar nicht so viel abziehen, egal wie früh ich gehe?
Nee, also es könnte ja, also ich beispielsweise könnte ich ja auswandern zum Beispiel, bevor ich 67 bin. Und dann würde ich jetzt gar nicht mehr einzahlen, aber ich würde gerne wissen, wie viel mir dann maximal abgezogen werden kann.
Ich würde diese Frage Ihnen gerne als Hausaufgabe mitgeben, dass Sie bei Ihrer Rentenversicherung einmal anfragen. Weil wir machen heute Abend keine private Rentenberatung, denn dann klingelt uns das Telefon hier furchtbar laut und heftig. Ja. Sind mir nicht böse, Sie kriegen diese Auskunft sicherlich irgendwie, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer unserer politischen denkenden Herren jetzt in die Rentenberatung einsteigt.
Ja, ich wollte nur wissen, ob es da einen Maximalbetrag
gibt. Weiß das jemand in der Runde? Ich schmeiß das mal eben in die Runde. Weiß das jemand?
Es gibt 0,3% pro Monat vorzeitigen Renteneintritts als Rentenabschlag und das hängt von Ihrem frühesten Rentenzeitpunkt, wann Sie in Rente gehen können ab und wo da dann die Altersgrenze liegt.
Ja. Das ist auch relativ einfach. Sie können davon ausgehen, dass wenn Sie 35 Versicherungsjahre haben, Sie frühestens mit 63 Jahren überhaupt eine Rente beantragen können. Und dann können Sie die Differenz zwischen 63 und 67 pro Monat 0,3%, dann wissen Sie, was denn da zum Schluss weggehen würde. Aber wie Herr Bormann das schon gesagt hat, da gibt es schöne Broschüren der Deutschen Rentenversicherung und auch in Hamburg eine gute Beratungsstelle, wo Sie nachfragen können.
Also Auswandern morgen geht noch nicht, Frau Herrmann. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend.
Zumindest nicht mit Rente.
Sie kann auch auswandern. Sie kann aber Ihre Rente halt frühestens mit 63 beantragen.
So, meine Herren,
bekommen Sie aus Deutschland, auch wenn Sie ausgewandert ist, Ihre Rente.
Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 3:03. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen. Und Sie sagen mir, wie Sie das finden. Da hat jemand gesagt, wer die Ärmel hochkrempelt oder hochgekrempelt hat, steht später nicht mit leeren Händen da. Herr Weiß, ganz kurz, stimmt sowas?
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Okay, Herr Geier?
Das stimmt leider viel seltener, als wir denken.
Und Herr Hofmann?
Das stimmt leider nicht mehr, so wie es früher gestimmt hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass es wieder stimmt.
Und warum stimmt es nicht mehr?
Weil Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch vergleichsweise gut verdient haben mit der Gesellschaft, aufgrund des sinkenden Rentenniveaus erhebliche Einschnitte in ihrer späteren Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung hinzunehmen haben, wenn wir nicht einen Kurswechsel in der Rentenpolitik hinbekommen. und dafür sorgen, dass das Rentenniveau stabilisiert wird und weitere ergänzende Maßnahmen durchführen, die dafür sorgen, dass derjenige, der heute die Ärmel hochkrempelt, auch später in Ruhe sich in den Liegestuhl oder Schaukelstuhl setzen kann und das genießen kann.
Also ja, Ärmel hochkrempeln heißt heute eben auch was Zusätzliches, gut, Alter, ja, ansparen.
Wer die Ärmel hochgekrempelt hat, steht später nicht mit leeren Händen da. Herr Weiß, als Politiker, ahnen Sie, wer das gesagt hat?
Sicher ein sehr kluger Politiker.
Es war nicht aus Ihrer Partei, es war die Arbeitsministerin Nahles. Ich danke Ihnen, meine Herren, für diese muntere Debatte und den Anrufern, die angerufen haben. Wir fragten heute Abend, reicht die Rente? Und geschrieben hat uns dazu Christel Schweser nur einen Satz. Hoffentlich bleibt es diesmal nicht nur beim Gerede. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen stellen wir eine Frage: Auf der Suche nach dem Vater. Dürfen Kinder die Wahrheit erzwingen? Wenn die Kinder wissen wollen, wer ist mein Papa, dürfen sie die Wahrheit erzwingen? Darüber reden wir morgen. Und Sie können uns wieder anrufen ab 20.30 Uhr oder gleich schreiben ndr.de/redezeit. Auf der Suche nach dem Vater dürfen Kinder die Wahrheit erzwingen, egal wie die Wahrheit dann sein wird. Morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und wie immer bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.